Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Keine Stars auf dem roten Teppich, keine Filmpremieren vor Publikum. Eine ganz andere Berlinale ist heute Morgen eröffnet worden. Und trotzdem, eine Absage des Festivals war für das Leitungsduo keine Option.
Zum einen, weil die Filmemacher und Filmemacherinnen, die ihre Werke fertiggestellt haben, unbedingt eine Plattform für ihre Filme brauchen. Und zum anderen, weil die Menschen, die in der Filmbranche arbeiten, sehr engagiert sind und auch den Weg der Filme zum Kino für ihre Filme herstellen müssen.
So die Geschäftsführerin der Filmfestspiele Mariette Rissenbeek bei der Vorstellung des Berlinale-Programms. Eine zweigeteilte Berlinale ist es jetzt geworden. Teil 1 ist eine fünftägige Online-Berlinale nur fürs Fachpublikum. Und Teil 2 im Juni soll wieder eine Berlinale für alle Filmfans werden, mit Filmvorführungen in Kinos und Open Air.
Also ich hoffe sehr, dass nach dem Vorgeschmack auf der digitalen Plattform wir dann im Juni gemeinsam Kino feiern können, dass wir wieder Filmfans begrüßen können, wieder Filmschaffenden bei uns haben und dass wir ein großes Fest fürs Kino feiern werden.
Ein Fest fürs Kino war die Verleihung der Golden Globes gestern noch nicht. Nur eine Online-Veranstaltung, genau wie ein Theaterprojekt über Menschen mit vietnamesischen Wurzeln in Deutschland. Dagegen finden in Israel wieder erste Live-Konzerte statt, allerdings nur für Geimpfte. Die Berlinale Teil 1 hat also begonnen und zwar nicht mit einer Eröffnungsgala gestern Abend, sondern mit einer Computersession. Heute Morgen um 7 Uhr wurden die ersten Filme freigeschaltet für das Fachpublikum, darunter meine Kollegin Maya Elmenreich. Wie muss man sich das denn genau vorstellen, so eine Streaming-Berlinale? Filme gucken alleine daheim auf dem Sofa?
Alleine ja, denn es darf nur schauen, wer auch tatsächlich akkreditiert ist. Mit dem Sofa ist das so eine Sache. Der Berlinale Leiter Carlo Chatrillon hat davor gewarnt und hat dazu geraten, auf einem richtigen Stuhl zu sitzen, vor einem möglichst großen Bildschirm. Denn wenn es zu gemütlich wird, dann lässt ja die Spannung in Körper und Geist auch schon mal nach, um so einem Film wirklich gerecht zu werden. Ich habe heute Morgen deswegen auch so ein bisschen rumexperimentiert. Wo setze ich mich hin? Dunkel ich das Zimmer ab, um es so ein bisschen wie im Kinosaal zu haben? Ich habe mich dann für einen Kopfhörer entschieden, um zumindest mal den Hörsinn zu fokussieren. Denn es lauern ja doch eine ganz schöne Reihe von Verlockungen. Dann geht man doch mal ans Telefon und hält den Film kurz an. Oder man kann diese Filme sogar auch in zweifacher oder vierfacher Geschwindigkeit gucken. Also das verlangt schon eine ganz schöne Disziplin, um der echten Berlinale-Erfahrung so möglich nahe zu kommen, wie auch nur möglich. Ansonsten aber ja, sind die Filme wie bei der physischen Berlinale verteilt über die Festivaltage, jeweils 24 Stunden kann man sie gucken, nur dieses Mal hier zu Hause kann man eben die Reihenfolge selbst festlegen.
Einen richtigen Eröffnungsfilm hat es dann also auch nicht gegeben, oder?
Nee, wie Sie gesagt haben, keine Eröffnungsgala, kein richtiger Eröffnungsfilm, wie ja sonst, in dem ja meistens das Kino so ein bisschen gefeiert wird. Ich habe aber heute Morgen den ersten Wettbewerbsfilm gesehen, der doch so ein bisschen, wie ich finde, den Charakter eines Eröffnungsfilmes hatte. Und zwar Memory Box heißt der, von dem Künstler- und Filmemacher-Duo Joana Haji Thomas und Khalil Jureish. Beide haben als Kinder den libanesischen Bürgerkrieg erlebt und haben daraus eigentlich ihr künstlerisches Thema entwickelt, nämlich der Umgang mit Erinnerung, mit Kriegstraumata. Sie waren schon auf der Documenta und auf der Biennale in Venedig vertreten. Und jetzt haben sie mit Memory Box einen Spielfilm gedreht, in dem Erinnerungsstücke eine wichtige Rolle spielen.
Was für eine Rolle denn? Worum geht's da genau?
Es geht um die Exil-Libanesin Maya, die so eine Box geschickt bekommt mit vielen Erinnerungsstücken. Sie lebt mittlerweile in Kanada mit ihrer Tochter. Und in dieser Box sind Tagebücher aus Jugendtagen mit Fotos und Aufzeichnungen und Kassetten, die sie damals besprochen hat für eine Freundin, die im Ausland gelebt hat. Und sie berichtet von ihren Kriegserlebnissen. Maya will damit gar nichts mehr zu tun haben, aber ihre Tochter, die taucht heimlich in diese bunte und sehr lebhafte Erinnerungswelt ihrer Mutter ein, lernt da plötzlich ein Mädchen kennen und eine Welt, die immer sonst vor ihr geheim gehalten wurde. Also das ist ein Film über die Macht von Bildern, über die Kraft, die von persönlichen Erinnerungen ausgeht, darüber, dass man die Vergangenheit, auch wenn man sie wegdrücken will, dass sie einen doch immer wieder einholt, und auch ein Film über die Notwendigkeit, Familiengeschichten weiterzuerzählen. Und das sind ja alles Geschichten und Aufgaben eigentlich, die dem Kino auch zukommen. Und wenn ich also Memory Box jetzt auch nicht unbedingt durchweg Höchstpunktzahlen geben möchte, dann fand ich das doch irgendwie einen starken Auftakt für ein auch insbesondere politisches Filmfestival. Denn als solches versteht sich ja die Berlinale immer.
Die Berlinale ist ja eigentlich auch ein Publikumsfestival und umso trauriger, dass jetzt nur die Fachleute zugelassen sind. Warum darf eigentlich das Publikum nicht auch einfach diese Filme jetzt streamen wie Sie?
Ja, eine gute Frage. Die offizielle Berlinale Erklärung lautet, in Corona-Zeiten seien doch alle Streaming müde, weil sie so Netflix überfressen sind. Das mag ja zum Teil auch stimmen. Und natürlich hoffen eben alle auf das Sommerspezial, dass da wieder das gemeinschaftliche Kinoerlebnis zu erleben sein wird, was wir jetzt alle so schmerzlich vermissen. Aber ich glaube, dass die Gründe auch noch so ein bisschen woanders liegen. Diese Filme sind ja alle für die große Kinoleinwand gedreht worden und hoffen auf einen richtigen Kinostart. Und wenn jetzt Tausende und Abertausende Berlinale-Fans auf der ganzen Welt im Festival-Stream diese Filme gucken, dann verpufft natürlich die Strahlkraft für den Kinostart eines Tages. Hinzu kommt aber auch noch die Furcht vor der Piraterie. Also Filme im Stream sind mit einem Fuß ja schon immer so ein bisschen draußen in der Welt, und auch wenn die besten Sicherheitsmaßnahmen eingeführt wurden, dann kann das ja nie verhindern, dass nicht doch auch irgendwie illegal weiterverbreitet wird. Und das hat sogar dazu geführt, dass die Verantwortlichen von zwei Wettbewerbsfilmen noch nicht mal den 1500 akkreditierten JournalistInnen ihren Film per Stream zur Verfügung stellen wollten. Das sind ausgerechnet aus unserer Sicht zumindest zwei deutsche Produktionen, die Filme von Daniel Brühl und der andere von Dominik Graf. Die sind in ganz kleiner Runde einigen KritikerInnen vorab gezeigt worden in einem echten Kino, aber das Gros der Filmkritik wird sie nicht sehen können per Stream. Also das ist eine wirkliche Krux, denn es könnte ja sein, dass am Ende die Jury, die es ja gibt in diesen Tagen und die am Freitag ihr Urteil verkündet, dass die einem dieser beiden Filme ausgerechnet den Bärenzuschlag gibt. Doch kaum jemand kann überhaupt irgendwas über diese Filme sagen. Wir in Kultur heute können das allerdings in den nächsten Tagen. Also man sieht, dass die Begeisterung für die digitale Festivallösung dann doch irgendwie ihre analogen Grenzen hat.
Vielen Dank. Maja Elmenreich war das über den Auftakt der diesjährigen Berlinale Teil 1, einer Online-Veranstaltung nur fürs Fachpublikum. Die Corona-Pandemie hat auch die Verleihung der Golden Globes und der Oscars nach hinten verschoben. In einem normalen Jahr würde Hollywood jetzt gerade den Oscars entgegenfiebern. Die Golden Globes wären dagegen schon längst vergeben worden im Januar. Dieses Jahr aber ist die Oscar-Nacht auf Ende April erst terminiert und die Verleihung der Golden Globes hat in der vergangenen Nacht stattgefunden im Rahmen einer Online-Show. Die nominierten Stars wurden zugeschaltet von ihrem Zuhause aus oder aus dem Hotel. Die meisten im Abendoutfit, aber manche auch eher im Homeoffice-Dress. Neben Corona gab es noch einen weiteren Grund, warum über den Golden Globes dieses Jahr ein Schatten lag. Katharina Wilhelm berichtet.
Es war eine Gala mit schalem Beigeschmack. Die Kritik an der Hollywood-Auslandspresse, kurz HFPA, die die Golden Globes organisiert, durchdrang die sonst so glamouröse Veranstaltung von Beginn bis zum Schluss. In einem Artikel der Zeitung Los Angeles Times wurden die Organisatoren im Vorfeld kritisiert, weil sie seit 20 Jahren kein einziges schwarzes Mitglied in ihren Kreis aufgenommen haben. Auch die Moderatorinnen des Abends, Tina Fey und Amy Poehler, sprachen dies gleich zu Beginn an. Wir wissen, Preisverleihungen sind dumm, aber auch mit dummen Dingen ist es so, dass Inklusion wichtig ist. Es gibt keine schwarzen Mitglieder in der Hollywood-Auslandspresse. Kann sein, dass ihr das Memo nicht bekommen habt, aber das müsst ihr ändern. Die Hollywood-Auslandspresse besteht aus rund 90 internationalen Journalisten. Diese nominieren und wählen in jedem Jahr die aus ihrer Sicht besten 30 Serien und Filme. Die Organisatoren gelobten noch auf der Bühne Besserung. Die deutsche Journalistin und Vizepräsidentin der Auslandspresse, Helen Höhne, sagte, man habe einiges an Arbeit vor sich. Genau wie in Film und Fernsehen sei Repräsentation wichtig. Schwarze Journalisten gehörten in ihre Organisation.
We recognize we have our own work to do. Just like in film and television, black representation is vital. We must have black journalists in our organization.
Nicht nur bei den Golden Globes, auch die Oscars standen in den vergangenen Jahren immer wieder in der Kritik. Zu wenig Frauen und Black und People of Color, also nicht Weiße, zu nominieren oder in den Wahlgremien zu haben. Zumindest was die Repräsentation von Frauen anging, gab es bei den Golden Globes in diesem Jahr positive Nachrichten.
Chloe Zhao, Nomadland.
So wurde Chloe Zhao als beste Regisseurin für den Film Nomadland ausgezeichnet. Als zweite Frau überhaupt bei den Golden Globes. Der Film wurde zudem in der wichtigen Kategorie Bestes Drama ausgezeichnet. Der Film handelt von einer Frau, die nach dem Tod ihres Mannes ihr konventionelles Leben aufgibt und in einem Van auf Reise quer durch die USA geht. Die Hauptrolle spielt Frances McDormand.
I maybe spent too much of my life just remembering.
Als bester Schauspieler in einem Drama wurde der verstorbene Chadwick Boseman für Ma Rainey's Black Bottom ausgezeichnet. Seine Frau Taylor Simone Ledward nahm den Preis entgegen. Er hätte wahrscheinlich Gott, seinen Eltern und seinen Vorfahren gedankt, sagte sie sichtlich gerührt.
He would thank God. He would thank his parents. He would thank his ancestors.
Die Golden Globes fanden in diesem Jahr in Los Angeles und New York statt. Wohl auch, um Corona-bedingt Flüge für einige der prominenten Filmschaffenden zu vermeiden. Zu den Nominierten wurde nach Hause oder in Hotels geschaltet, was die Veranstaltung zeitweise wie eine große Videokonferenz wirken ließ. Auch mit den dazugehörigen Problemen. So kämpfte Schauspieler Daniel Kaluuya, der den Golden Globe für seine Nebenrolle in dem Film Judas and the Black Messiah gewann, mit der Technik, war zuerst nicht zu hören. Die deutschen Hoffnungen auf einen Golden Globe wurden allesamt zerschlagen. Weder die 12-jährige Helena Zengel gewann in der Kategorie Beste Nebenrolle in dem Film Neues aus der Welt an der Seite von Tom Hanks. Noch wurde Maria Schraders Miniserie Unorthodox ausgezeichnet.
Ein Beitrag von Katharina Wilhelm war das. Statt der 12-jährigen Helena Zengel gewann übrigens Jodie Foster den Golden Globe, die ja auch früh angefangen hat, aber bei Taxi Driver immerhin schon 13 Jahre alt war. Die Geschichte der vietnamesischen Community in Deutschland, die ist schon öfter Thema von Theater gewesen. Zum Beispiel erst kürzlich im Stück Atlas, für das Thomas Köck den Mülheimer Dramatikerpreis bekommen hat. Danach ist dem deutschen Autor allerdings vorgeworfen worden, ein Thema zu behandeln, das nicht sein eigenes sei. Und an der Leipziger Uraufführung wurde kritisiert, dass niemand aus der vietnamesischen Community auf der Bühne stand. Diesen Fehler hat die taiwanesische Choreografin Fang Yung Lo jetzt nicht gemacht. Sie hat mehr als 100 Menschen vietnamesischer Abstammung persönlich interviewt. Herausgekommen ist dabei eine multimediale Inszenierung, die jetzt Premiere hatte unter dem Titel Home Away from Home. Dorothea Markus.
Sehnsuchtsvoll und mit Bildern der Verlorenheit beginnt der Theaterfilm von Fang Yung Lo. Wir sehen im Film ein Meer vor einer Steilküste. Dann einen Straßenkoch am Großstadtufer mit Reishut und beladenem Handkarren, kämpfend mit den Mühen des Tagelöhneralltags. Dann ein Blick unter eine Brücke am Fluss, von oben auf ein Großstadtpanorama. Im Fensterspiegel erscheint schemenhaft eine Gestalt.
Hi, ich bin Fuong, Mitglied des künstlerischen Teams. 2019 haben wir mit den Recherchen für das Projekt Home Away from Home begonnen. Wir haben rund 100 Vietnamesinnen in Deutschland und Taiwan interviewt.
Langsam zoomt die Kamera dann auf ein Papiermodell des Festspielhauses Hellerau in Dresden, schließlich vors Eingangsportal, das von 4 Mitwirkenden als Selfie-Hintergrund genommen wird. Irgendwie irreal und fragil erscheint diese virtuelle Kunstproduktion vor der Folie einer Migrationssituation, die aus realer Not geboren ist. Die Kamera fährt durch schmutzige Flure, zeigt mit Tüchern verhangene Doppelstockbetten von Massenunterkünften vietnamesischer Vertragsarbeiter in Taiwan. Sie lässt einen jungen Mann zu Wort kommen, der sich versklavt, um den Eltern ein Haus zu bauen, oder eine knapp der Zwangsheirat entkommene Vietnamesin. Aber auch eine junge vietnamesische YouTuberin, die es in Taiwan zur gefragten Moderatorin und Sprachtrainerin gebracht hat. Vielfältig werden die hybriden Zersplitterungen gezeigt, die entstehen, wenn man vom Ort seiner Kindheit weggeht.
Ich wohne beim Taubenhaus. Das klingt wie ein großes, bekanntes Gebäude im Ort. Aber eigentlich ist es nur ein kleiner Schuppen am Ende unserer Spielstraße. Wenn ich groß bin, werde ich Gärtner. War mein Traum. Danach Pianist, Künstler. Wann bin ich überhaupt groß?
Wer hier genau spricht, wird nicht klar. Vielleicht der junge Vietnamese der zweiten Generation, den die Kamera in sein ostdeutsches Heimatdorf begleitet, in die Spielstraße, die für ihn mehr als alles andere Kindheit bedeutet und der dem Fremdheitsgefühl trotzdem nicht entkam. Heimat braucht Zeit, sagt er einmal, und die Sehnsucht nach dem Großwerden scheint hier zu stehen für die vergebliche Suche nach Ganzheit. Ein Dokumentarfilm ist Home Away from Home nicht, auch wenn er zunächst so daherkommt. Dafür reiht er zu zufällig biografische Splitter aneinander. Zwar macht die Künstlerin immer wieder klar, dass es in den letzten Jahrzehnten zumeist zwei Kategorien von Migranten gab, in Ostdeutschland und Taiwan Vertragsarbeiter, in Westdeutschland zumeist Boat People, also nach dem Vietnamkrieg vom deutschen Schiff Kap Anamur Gerettete. Doch zugleich zeigt sie in überlagernden Schichten immer wieder die Entstehung, das Making-of des Theaterfilms, zoomt auf ein Bühnenbild oder auf ein Smartphone-Gespräch, das die Entstehung dessen nach Taiwan kommuniziert.
Hey Fung, you see me?
Yes.
I just want to show you the stage.
Auch im abgefilmten Bühnenbild werden immer wieder Realitätssplitter eingestreut, die ihrerseits inszeniert sind. Eine Bubble-Tea-Ladeninhaberin erzählt, Reishüte werden bemalt, alte DDR-Lampen gezeigt, die von den eigenen vietnamesischen Eltern gebaut wurden. Die eigene Brüchigkeit und Unvollständigkeit, ja, die schmerzliche Unmöglichkeit von Heimat, stellt Home Away from Home bewusst aus. Sogar die Szene, in der eine Radioreporterin die Buchautorin Phuong Thao Wiesner befragt, zeigt die Unbeholfenheit und Oberflächlichkeit, in der andere Lebensperspektiven kaum zur Kenntnis genommen werden. Mit Tanz und Choreografie hat das Ergebnis der Recherche kaum noch etwas zu tun. Es ist eher ein assoziatives Panorama über Identität und darüber, dass sie flüssig ist und schwer zu umreißen. Und auch wenn die halbe Stunde Streaming fast absurd kurz erscheint im Angesicht der ungeheuren Zahl an Interviewstunden, dass so etwas wie Heimat und Ganzheit vielleicht überkommene und immer weniger eindeutige Konzepte sind, das zeigt er doch ziemlich genau.
Dorothea Markus berichtete von der Online-Premiere des Projekts Home Away from Home über Menschen vietnamesischer Abstammung in Deutschland. Sollen Menschen nach einer Corona-Impfung wieder ein normaleres Leben führen dürfen? Sollen sie also mehr Freiheiten, mehr Rechte bekommen als Menschen, die noch nicht geimpft sind? Diese Diskussion wird in Deutschland schon munter geführt, obwohl noch gar nicht so viele Leute geimpft sind. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will noch im März einen Gesetzentwurf für einen sogenannten digitalen grünen Pass für Corona-Geimpfte vorlegen. Das hat sie heute angekündigt. Ob ein solches Dokument den Geimpften dann auch mehr Freiheiten bringt bei Reisen, bei Restaurant- oder Veranstaltungsbesuchen, das müssen dann die einzelnen EU-Länder entscheiden. Ein Hoffnungsschimmer wäre das ja auf jeden Fall auch für die Kultur. In Israel ist man dagegen schon so weit. Dort ist inzwischen die Hälfte der Bevölkerung doppelt geimpft und der grüne Impfpass, der bringt den Geimpften Vorteile. Ein Beitrag von Benjamin Hammer.
Ein Jahr lang hatte der israelische Musiker Aviv Geffen kein Konzert mehr gegeben. Vor etwa einer Woche dann stand er auf der Bühne und schaute in einen vollen Konzertsaal in Tel Aviv. Ich bin heute Morgen sehr früh aufgewacht und habe mir gesagt, heute gebe ich ein richtiges Konzert mit echtem Publikum, nicht irgendeine Veranstaltung über das Internet. Die ganze Welt steht still, die Kultur sowieso. Wir sind hier heute Zeugen eines kleinen, großen Wunders. Auch im Yakon Park in Tel Aviv fand ein erstes Konzert statt. Auch hier war die Stimmung feierlich. Die Gäste müssen im neuen System mehrere Dokumente mitbringen. Konzertkarte, Personalausweis und den grünen Pass. Den Nachweis, dass sie zweifach gegen das Coronavirus geimpft wurden. Die Unterlagen werden gescannt. Wer im gleichen Haushalt lebt, darf eng zusammensitzen. Ansonsten muss ein Platz freigelassen werden. Ich bin ein Jahr zu Hause geblieben und lebte ziemlich isoliert, sagt dieser ältere Konzertbesucher. Wir freuen uns sehr, nach diesem Jahr rauszugehen und öffentliche Veranstaltungen zu besuchen. Viele Veranstaltungen waren ausverkauft, zum Beispiel im Chan-Theater in Jerusalem. Nach einem Jahr mit weitgehendem Stillstand wagt Israel den Neuanfang in der Kultur. Ganz langsam. In Innenräumen dürfen maximal 300 Gäste sitzen, draußen sind es 500. Trotz der Impfungen herrscht Maskenpflicht. Essen und Trinken ist nicht erlaubt. Die vielen Regeln führen dazu, dass sich Aufführungen für manche Veranstalter finanziell gar nicht lohnen, sagt Bar Zawada. Sie ist die Managerin von mehreren israelischen Bands. Und noch etwas anderes bremst den Enthusiasmus bei manchen Künstlerinnen und Künstlern, sagt die Managerin. Die grünen Pässe sind in Teilen des jüngeren Publikums sehr unbeliebt. Jede Band, die im Netz ein Konzert angekündigt hat, hat auf Social Media tonnenweise negative Kommentare erhalten. Da schreiben Fans, dass es einfach nicht in Ordnung sei, zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften zu unterscheiden. Für die Künstlerinnen und Künstler ist das eine schwierige Situation. Sie wollen nach einem Jahr endlich wieder auf die Bühne, aber die Kritik ist groß. Israels Musikindustrie bekommt in diesen Tagen viele Anfragen aus dem Ausland. Bands aus der ganzen Welt wollen plötzlich in Israel auftreten, weil die Impfquote hier so hoch ist und wegen der grünen Pässe, die die Konzerte ermöglichen sollen. Doch ganz so weit ist Israel noch gar nicht. Die Philharmoniker in Tel Aviv zum Beispiel sind noch gar nicht aufgetreten. Sie planen ganze 3 Konzerte im gesamten Monat März. Viele Theater, darunter das Habima in Tel Aviv, planen im März noch gar keine Aufführungen. Die Bands von Managerin Bar Zawada planen in den nächsten Wochen erste Konzerte. Aber ob die stattfinden? Sie ist skeptisch. Ich bin seit einem Jahr damit beschäftigt, Konzerte zu planen, nur um die dann wieder abzusagen. Das hat mich eine Menge Zeit und Energie und auch Geld gekostet. Kein einziges Konzert fand tatsächlich statt. Die Israelin schließt nicht aus, dass ihr Land trotz der vielen Impfungen bald erneut in einen Lockdown muss. Eine neue, alte Normalität auf den Bühnen? Ja, die werde kommen, sagt sie, aber lange nicht so schnell, wie manche denken.
Benjamin Hammer berichtete aus Israel, das mit Veranstaltungen nur für Geimpfte begonnen hat. Wir hatten ja gestern schon über die Aktion der Kinobetreiber berichtet, die erklären, sie seien für eine sofortige Öffnung bereit. Jetzt wurde heute 2 Tage vor dem Bund-Länder-Treffen, jetzt wurden weitere Forderungen laut. Anna Kohn mit den Kulturmeldungen. Von wem kamen denn diese Forderungen heute?
Ja, es ist mehr die Frage, mit wem sollen wir anfangen? Also der Deutsche Museumsbund, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und auch die Musikhochschulen haben sich heute alle mit Forderungen an die Politik gewandt. Ich fange mal an mit dem Deutschen Museumsbund. Der will, dass die Museen wieder aufmachen, so schnell wie möglich, natürlich. Und er begründet das damit, dass sie eine besondere Rolle spielen. Und zwar erstens als Erlebnisort und zweitens auch für die Bildung. Ein Besuch in einem Museum könne ein, Zitat, wichtiger Lichtblick für Menschen sein, gerade weil eben immer mehr Menschen wegen der Pandemie psychisch belastet seien oder vereinsamten. Außerdem sei das informelle Bildungsangebot der Museen für Schülerinnen unverzichtbar. Und auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat sich heute an die Bundesregierung und an die Ministerpräsidentin gewandt und gefordert, dass die Buchhandlungen bundesweit sofort wieder geöffnet werden. Alexander Skipis, der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, der sagte, unsere Gesellschaft kann nicht länger auf ihre geistigen Tankstellen verzichten. Und er hat darauf verwiesen, dass in Berlin, in Brandenburg und in Sachsen-Anhalt die Buchhandlungen ja in den letzten Monaten schon geöffnet waren und man dort sicher habe einkaufen können. Wenn die Schließungen noch länger andauerten, dann drohe für viele Buchhandlungen das Aus, so Skipis. Und dann haben sich noch der Deutsche Musikrat und die Rektoren der Deutschen Musikhochschulen zu Wort gemeldet. Sie plädieren für eine schrittweise Rückkehr zum Präsenzbetrieb an den Musikhochschulen. Im April würde dort eigentlich das 3. Semester starten, das im Zeichen von Corona steht, also Online-Betrieb. Und das heißt für die Studierenden eben auch, sie können keine Erfahrungen sammeln im Bereich Orchesterspiel, sie machen keine Erfahrungen mit Auftritten, wesentliche Dinge, die sie eben eigentlich für einen Beruf im Kulturbetrieb später brauchen würden. An den deutschen Musikhochschulen studieren übrigens etwa 17.000 Studierende und 20% davon erwägen gerade, das Studium hinzuschmeißen. Und noch zu einem ganz anderen Thema, ganz ohne Corona. Der Wissenschaftsverlag Fantenhoek und Ruprecht ist von dem internationalen Verlag Brill gekauft worden. Fantenhoek und Ruprecht ist einer der ältesten deutschen Wissenschaftsverlage. Er wurde 1735 in Göttingen gegründet und der Sitz des Unternehmens bleibt auch nach der Übernahme weiterhin in Göttingen. Brill ist einer der führenden internationalen Verlage in den Bereichen Geistes- und Sozialwissenschaften sowie internationales Recht.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über Öffnungs- und Lockerungskonzepte. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.